Bernhard Pörksen, bevor wir auf Ihre Arbeit als Medienwissenschaftler zu sprechen kommen und das Internet, das Sie ja wissenschaftlich unter die Lupe genommen haben und unter anderem für Ihr jüngstes Buch, bevor wir also inhaltlich einsteigen, vorab die Frage, wie lang sind Sie täglich im Internet unterwegs?
Oh, das traue ich mich kaum zu quantifizieren, das könnte peinlich sein. Also ich würde sagen, sicher 2-3 Stunden, das wäre so das Minimum. Manchmal mehr, manchmal natürlich auch weniger, wenn man irgendwie auf Reisen ist und in diesem Land dann keinen Empfang hat. Eine ganz typische Situation. Das Land ist gewissermaßen gepflastert mit Funklöchern und WLAN-Nichtempfangsmöglichkeiten.
Das also beruflich und privat, was kommt da nochmal on top?
Naja, das ist es eigentlich schon. Und Sie sehen, Medienwissenschaft ist ja der Beruf, bei dem Sie nicht zum Friseur müssen, um irgendetwas Merkwürdiges zu recherchieren oder sich mit reinem nacktem Klatsch zu beschäftigen. Also Sie können ja als Medienwissenschaftler quasi alles als berufliches Interesse ausgeben. Auch die Lektüre der Bund, die arme, geschundene Menschen sonst nur beim Friseur ohne große Scham studieren dürfen.
Also Sie haben sich mit einem bestimmten Phänomen der digitalen Kommunikation beschäftigt, nämlich mit der Skandalisierung von allem Möglichen, der kollektiven Dauererregung, die in der digitalen Welt herrscht und die dadurch entsteht, dass jeder und jede jederzeit alles posten kann und damit auf der ganzen Welt auch abrufbar macht. Sie haben Ihre Erkenntnisse in dem Buch Die große Gereiztheit beschrieben. Wie kamen Sie darauf? Gab es einen Skandal oder ein Netzereignis, das Sie dazu animiert hat?
Ja, es gab in der Tat so etwas wie ein Schlüsselerlebnis zumindest. 2010 gab es eine Hilfskraft von mir, die arbeitet in meiner Abteilung, ein Student der Medien- und Politikwissenschaft. Und dieser Student hatte über Pfingsten 2010 eine Interviewäußerung, die sich versendet hatte, von Horst Köhler skandalisiert. Horst Köhler hat auf dem Rückflug, der damalige Bundespräsident, auf dem Rückflug von Afghanistan kommt, gesagt, nun, man brauche zur Sicherung von Handelswegen womöglich auch Militär. Und dieser Student hatte das zusammen mit einem anderen Blogger als gleichsam grundgesetzwidrige Rechtfertigung eines Wirtschaftskrieges interpretiert. Man kann von dieser Interpretation halten, was man will, aber er hat über Pfingsten 2010 unterschiedlichste Medien, Online-Medien wie klassische Printmedien auf diesen Skandal, den er für einen Skandal hielt, aufmerksam gemacht. Und eine Woche später war Horst Köhler womöglich im Affekt zurückgetreten und bei mir im Büro tauchten Journalisten auf der Suche nach einem Blogger, der den Bundespräsidenten gestürzt hat. Und dann meldete sich kurz darauf ein Student bei mir, eben jene Hilfskraft, bei ihm in der Wohngemeinschaft seien Journalisten auf der Suche nach ihm, dem Blogger, der den Bundespräsidenten gestürzt habe. Und da wurde mir klar, da draußen vor meiner Tür, jenseits gewissermaßen der universitären Welt, ereignet sich eine Medienrevolution. Auf einmal kann sich jeder zuschalten, auf einmal kann jeder, der ein Publikum findet, der es vermag, Faszination zu erzeugen für sein Thema, sein Empörungsangebot, wenn man so will, zu begeistern, der vermag auch Wirkung zu haben. Und darüber habe ich dann lange nachgedacht, über diesen Fall und schließlich und endlich über manchen Umweg bin ich bei diesem Buch gelandet, über die große Gereiztheit der digitalen Welt.
Sie beschäftigen sich darin auch sehr mit dem System der Fake News und wie diese entstehen und dann über die ganze Welt transportiert werden und ja auch nicht mehr weggehen, bleiben, die ja auch Teil dieser Erregungsmaschinerie sind. Warum funktioniert das so gut im Netz, diese Desinformation?
Nun, ich glaube, man muss eines sagen, und das ist keine besonders gute Nachricht, anthropologisch gesehen. Wir Menschen sind bestätigungssüchtige Wesen. Wir wollen Bestätigung. Wir wollen Bestätigung für das, was wir ohnehin glauben und für richtig halten. Und das Netz erlaubt eine Entfesselung des Bestätigungsdenkens. Man stellt ja um bei der Netzkommunikation von der Logik des Senders, klassisches Modell, eine Zeitung, die Redaktion packt ein Informationspaket in Gestalt einer gedruckten Zeitung. Diese Zeitung wird gleichsam, bevor es hell wird, über den Frühstückstischen der Republik abgeworfen und die Menschen schauen sich dann an, was die Journalisten interessant und relevant fanden. Nein, das Netz funktioniert anders. Hier ist es der Empfänger selbst, der sich in eine Wirklichkeitsblase hineingoogelt, der sich das sucht, was ihn interessiert und fasziniert. Und es lässt sich eben für alles und jedes heute Bestätigung finden, für alles und jedes einen Experten finden. Und wenn man dann glauben will, dass Impfen Autismus erzeugt oder dass es den menschengemachten Klimawandel gar nicht gibt, dann kann man sich eben auch in eine Art Selbstbestätigungsmilieu hinein googeln und hinein begeben und hört dann ganz viele Stimmen, die scheinbar das sagen, was man ohnehin glauben wollte. Und dadurch entsteht so ein Prozess der Selbstverstärkung. Dadurch bekommt man scheinbar zumindest unendlich viele Belege geliefert und bekommt ein neues Selbstbewusstsein, um das zu glauben, was man ohnehin glauben will.
Belege, aber eine Weiterentwicklung, gar ein Lernen, anderen Argumenten sich aufschließen, ist ja dann nicht mehr möglich, sondern es ist immer nur Selbstbestätigung.
Das ist die Gefahr, dass man sich in solch ein Selbstbestätigungsmilieu hineinbegibt und dass man sich da wohlfühlt. Man ist dann aber immer, das ist eine Tiefenursache dieser großen Gereiztheit, mit der Wirklichkeitssicht der anderen konfrontiert. Das ist so, als ob man in einem Tal sitzt und immer das helle oder dunkle Tal der anderen Seite sieht. Ich nenne das im Unterschied zu der Theorie der Filterblase, die ich nicht für richtig halte, nenne ich das den Filterclash. Also wir können uns in unsere Weltsicht hineinbegeben, wir können uns einigeln, aber wir können uns unter vernetzten Bedingungen nicht abschotten. Wir sind sofort immer ganz unmittelbar mit der Weltsicht der anderen konfrontiert und sehen auf einem einzigen Kommunikationskanal das ganz Unterschiedliche, das Berührende, das Banale, das Bestialische, den neuesten Tweet eines delirierenden amerikanischen Präsidenten, ein Mädchen aus Syrien, das blutüberströmt nach einem Bombenanschlag in die Kamera blickt, die neueste Ice Bucket Challenge, eine Geschichte über einen unheimlich wirkenden Riesentintenfisch. Man kann sagen, es ist die unerträgliche Gleichzeitigkeit des Seins, der Schock des Unvereinbaren, der die große Gereiztheit, so versuche ich das zu beschreiben und zu benennen, der die große Gereiztheit auslöst.
Auch viel Hass, viel Hetze, populistische Thesen. Warum so viel Empörung und so wenig Gelassenheit?
Nun, wir haben ganz klar, und das haben die Digitalgiganten, Facebook, Twitter und andere Plattformen genauso programmiert, es gibt eine Art Anreizsystem, die Emotionalität und Wut belohnt. Und es gibt ein Anreizsystem, das so aussieht, dass man eben schaut, was wird geklickt, geteilt, was wird wahrgenommen. Und dann sieht man, Emotionalität funktioniert, Wut funktioniert wahnsinnig gut. Und jedes einzelne Medienunternehmen hat ja heute in seinem Unternehmen so Bildschirme stehen, auf denen sichtbar wird, wie gut eine Geschichte funktioniert. Wie gut wird der Bericht geteilt über die neueste Friedensinitiative im Nahen Osten, im Unterschied zu der Geschichte über diesen Zahnarzt, der in Afrika einen Löwen erschossen hat mit einer Armbrust, im Unterschied zu jenem schon erwähnten unheimlich wirkenden Riesentintenfisch. Und dann sieht man diese Echtzeitquoten, die natürlich überall bekannt sind, die motivieren dazu, einen entstehenden Hype, eine entstehende Emotionalität, die Orientierung an einem Extrem immer weiter zu verstärken. Man setzt sich dann drauf auf die Story, die gerade in Asien abgeht oder in Mecklenburg-Vorpommern funktioniert und verstärkt das systematisch, um Werbegeld zu bekommen. Und das heißt, es gibt längst eine eigene Emotions- und Erregungsindustrie, die in dem Zusammenspiel von menschlichem Interesse, menschlicher Faszination, Interesse an Emotionalität, dieses medientechnisch verstärkt. Und dadurch entsteht eine ungesunde Überhitzung des Kommunikationsklimas. Aber letztlich sind diese Anreize in Richtung des Extrems, in Richtung der Emotion, in Richtung auch von Wut und Hass, sind die eingebaut in das System der digitalen Öffentlichkeit.
Herr Pörksen, die große Gereiztheit haben Sie Ihr aktuelles Buch genannt, angelehnt an Thomas Manns Der Zauberberg von 1924, in dem das vorletzte Kapitel die große Gereiztheit heißt. Sehen Sie Parallelen zwischen der von Thomas Mann beschriebenen Stimmung in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und der Gegenwart?
Na, ich glaube nicht, dass wir in einer Vorkriegszeit leben, zumindest, und so hoffe ich nicht in Europa. Aber in der Tat, ich sehe eine wesentliche Parallele und es war für mich interessant, dass Sie mich darauf ansprechen, so eine Art merkwürdige Lektüre- und Leseerfahrung. Also ich legte mir Notizen zurecht für dieses Buch, von dem ich noch nicht genau wusste, wie es eigentlich heißen sollte und las abends in diesem fantastischen, so schrägen, schrillen, irrwitzig lustigen und komischen Roman Zauberberg. Und da ist es ja so, dass haben sich Menschen auf diesen Zauberberg in dieses Sanatorium in den Schweizer Alpen geflüchtet und sitzen nun da und wollen eigentlich der Welt entkommen, der Welt abhanden kommen, die kühle Bergluft atmen, endlich Ruhe finden. Und dann merken Sie, Sie können dieser Stimmung der Luft der Epoche eigentlich nicht ausweichen. Beim Frühstück kommt es zu Handgemengen, entsteht Wut, es gibt sinnlose, vollkommen stumpfsinnige Gesellschaftsspiele und immer mehr Hass und eskalierende Wut. Und wenn ich mir also tagsüber gleichsam Notizen zurechtlegte für dieses Buch über die Effekte der Vernetzung, las ich abends im Zauberberg und mir wurde eines klar. Thomas Mann, dieser schriftstellerische Gigant, ist auch ein Meister der Analyse atmosphärischer Agitation. Er beschreibt eigentlich die Situation, dass man der Welt gar nicht abhanden kommen kann, dass es gar keinen Zauberberg gibt, dass es keine informationelle und emotionale Isolation gibt, sondern dass man quasi über die Atmosphäre der Epoche verbunden ist mit seiner Zeitstimmung. Eben deshalb rasten diese keuchenden, bluthustenden Luxuswesen auf dem Zauberberg immer wieder aus, weil sie sich nicht distanzieren können.
Und auch wir können in gewisser Weise nicht entkommen?
Absolut, genau das ist die Verbindung, genau das ist die Analogie. Es gibt unter den Bedingungen digitaler Vernetzung keinen Zauberberg mehr, keinen Ort des Ausstiegs, der Weltflucht, der Suche nach einer Idylle. Die Idylle ist illusionär geworden unter den Bedingungen digitaler Vernetzung. Ein Attentat, ein Anschlag, irgendetwas passiert und Sie erleben selbst in Ihrem eigenen Alltag Menschen an einem ganz anderen Ort der Welt. Die Geschichte lief vielleicht in Florida oder in Südkalifornien oder sonst wo, stehen auf einmal auf einer Party oder einem Fest in Tübingen auf einem Hügel zusammen. In Tübingen steht man immer auf einem Hügel zusammen, egal wo man steht, und schauen auf ihr Smartphone und verfolgen diese Ereignisse in Echtzeit.
Durch diese jedem Menschen gegebene Veröffentlichungsmacht, schreiben Sie in Ihrem Buch, entsteht eine Autoritätskrise, weil jeder Held sozusagen mit einem Klick vom Sockel gestoßen werden kann. Was meinen Sie damit genau?
Ich meine damit, dass wir in gewissem Sinne zu viel sehen, zu viel sichtbar wird, als dass wir noch verehrungsfähig bleiben können. Es ist natürlich gut, wenn Leute, die entsetzliche Verfehlungen begangen haben, Verbrechen begangen haben, Schlimmes getan haben, wenn die vom Sockel gestoßen werden. Und es ist auch gut, dass es keine übertriebene Autoritätsverehrung gibt. Aber heute sehen wir eben auch denjenigen, den wir verehren wollen oder den wir vielleicht mögen, wie er wild fluchend an einer Tankstelle steht oder auf einem YouTube-Video mit heraushängendem Hängebauch den Strand abschreitet oder wie er ein Blackout in einer Talkshow erleidet. Und das wird dann unendlich vervielfältigt in den Erregungsnetzwerken der Gegenwart. Wissen Sie, ich glaube, man kann den Prozess, der hier stattfindet, an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Was wäre eigentlich, wenn wir im Jahre 1970 schon YouTube gehabt hätten? Was wäre eigentlich gewesen, wenn wir ein Video hätten irgendwo aus einem Hotelzimmer in Warschau und auf diesem Video wäre zu sehen, wie Willy Brandt, der damalige Bundeskanzler, wieder und wieder diesen berühmten Kniefall probt. Und wir würden so eine Stimme aus dem Off hören, irgendeines PR-Beraters, der sagt, Willy, Willy, Vorsicht, nicht so schnell, das hat sonst keine Würde, das hat sonst gar keinen Sex-Appeal. Das ist nicht melancholisch genug. Du darfst hier nicht Gymnastik machen, du musst einen richtigen Kniefall hinlegen. Wir wissen alle, es gibt dieses Video nicht. Wir wissen, Willy Brandt hat diesen Kniefall nicht geübt. Aber worauf ich hinaus will, wenn es ein solches Video gäbe, wäre diese so authentische, so unendlich traurig wirkende, so berührende wirkende Geste in ihrer Wirkung zerstört. Und das erleben wir. Wir sehen die Handyvideos. Wir haben das dusselige Posting. Wir haben die Twitter-Meldung, die jemand nachts womöglich aus einer Laune heraus absondert und die ihm am nächsten Tag zurecht peinlich ist. Und damit entsteht etwas, was ich eine Autoritätskrise nenne. Wir wissen in gewissem Sinne zu viel, um noch verehrungsfähig zu bleiben. Und das ist manchmal sehr gut und manchmal ist es auch schlecht. Und das verändert unser Verhältnis zu denen da oben, wenn man so will, zu Politikern, zu Sportlern, zu Managern, denen man Verehrung entgegengebracht hat.
Nicht, dass wir Politiker verehren müssen, aber was bedeutet das für Politik heutzutage, wie sie gemacht wird? Denn wenn sich Politiker dadurch anders verhalten, dass sie sozusagen in jeder Minute gefilmt werden können, besteht da nicht die Gefahr, dass sie zu vorsichtig werden?
Unbedingt, das würde ich genauso sehen. Es entsteht die Gefahr einer neuen Ängstlichkeit. Und das zeigen auch die Interviews, auch die Gespräche, die ich für dieses Buch geführt habe. Man hat eigentlich das Gefühl, so hat ein Politiker das formuliert, dass die Wände Ohren bekommen haben. Man hat eigentlich das Gefühl, so hat ein anderer es mir erzählt, dass man gar nicht mehr abends an eine Tankstelle gehen kann und sich, wenn man das möchte, nochmal eine Flasche Wein oder vielleicht sogar einen Schnaps kaufen kann, weil man befürchten muss, dass irgendjemand sein Smartphone hochreißt und man dann am nächsten Tag mit der Schlagzeile konfrontiert ist, trinkt der eigentlich oder hat der womöglich ein Alkoholproblem? Also die Schutzzonen des Unbeobachtetseins, diese Schutzzonen, diese Reservate des Nicht-Gesehen-Werden-Könnens, diese Reservate schwinden unter den Bedingungen der medialen Totalausleuchtung, so wie wir sie heute erleben. Und wir Menschen, wir, die wir Publikum sind, wir, die wir nicht zu den Prominenten gehören, wir sind auf eine eigentümliche Art und Weise widersprüchlich. Wir wollen unseren Politikern nahe sein und wir wollen sie andererseits verehren. Sie sollen ein bisschen auf dem Sockel stehen, aber sie sollen so sein wie wir selbst. Und wehe, sie machen einen Fehler, dann sind wir nicht geneigt, ihnen zu verzeihen. Und eigentlich muss ein Zeitalter der totalen Transparenz auch ein Zeitalter des Verzeihens und des Vergebens sein. Denn Menschen sind, wie Kant gesagt hat, aus krummem Holz geschnitzt und sie machen nun mal Fehler. Und jeden Stilfehler sofort zu skandalisieren, jede Mittelfingergeste sofort zu attackieren, damit kann man unter diesen Medienbedingungen aus meiner Sicht nicht weiterkommen in einer Gesellschaft.
Das Netz vergisst halt nichts.
Es
geht nichts weg.
Absolut.
Die Zeitung von gestern kommt ins Altpapier. Ja. Im Netz nicht.
Nein, es gibt sowas wie ein digitales Tattoo, wenn man so will. Und diese Fehler sind in unsere Haut, in unsere Lebensgeschichte eingraviert und man gibt einen Namen bei Google ein und dieser Fehler poppt auf. Wie geht man damit um? Wie gesagt, im Moment lebt das Publikum eine eigentümliche Schizophrenie. Es will den Kaiser und den Kumpel gleichermaßen und bekommt doch nur den Normalmensch.
Sie haben Bernhard Pörksen gefordert, dass eine neue Wertedebatte in Sachen Digitalisierung geführt werden müsse. Wie müsste die aussehen?
Wir haben ja den Prozess, dass heute jeder zum Sender geworden ist. Eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Jeder kann sich zuschalten, jeder kann mitmachen, ein Smartphone in der Hand. In gewissem Sinne gilt, jeder ist medienmächtig geworden, aber es ist noch nicht jeder medienmündig. Und genau das ist das Problem. Mein eigener Vorschlag lautet, wir müssen von der digitalen Gesellschaft, in der wir heute leben, zur redaktionellen Gesellschaft der Zukunft werden. Was meine ich mit dem Ausdruck redaktionelle Gesellschaft? Klingt ja vielleicht erstmal ein bisschen sperrig, bisschen akademisch.
Soll jeder Journalist werden?
Ja, es soll nicht jeder Journalist werden. Aber ich glaube in der Tat, dass in den Maximen und in den Prinzipien des guten Journalismus eine Ethik für die Allgemeinheit steckt. In gewissem Sinne gilt, jeder muss sich heute oder sollte sich idealerweise in einer besseren, in einer anderen Welt die Fragen stellen, die früher nur Journalisten und Journalistinnen vorbehalten waren. Was ist glaubwürdige, relevante, veröffentlichungsreife Information? Was verdient es, publiziert zu werden und was nicht? Und was sind die Maximen des guten Journalismus? Prüfe erst, publiziere später. Analysiere deine Quellen. Mache ein Ereignis nicht größer, als es ist. Rede auch mit denen, die anders denken, höre auch die andere Seite. Und ich behaupte, dass diese Maximen des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung werden sollten, schon in der Schule gelehrt und gelernt werden sollen. Wir haben ja einen Digitalpakt, pumpen viel Geld in die Schulen. Wir haben dieses Geschwätz von 30 Jahren Medienpädagogik, die sagen, wir brauchen Medienkompetenz und die nach wie vor nicht wissen, was damit gemeint ist. Ich biete in diesem Buch ein ganz klares Wertekorsett an und leite das ab aus der Ethik des guten, des ideal gedachten Journalismus. Ich weiß auch, dass es schlechten Journalismus gibt, aber der gute Journalismus, der kann in dieser Hinsicht, in dieser Zeit, in der jeder zum Sender geworden ist, ein Vorbild sein.
Aber diejenigen, die Skandale anzetteln, die stänkern, beleidigen, bedrohen, die haben ja gar kein Interesse daran. Die wollen ihre Klicks, die wollen ihr Publikum bedienen, Populisten zum Beispiel. Wie wollen sie die mit einer Wertedebatte bekommen?
Ich glaube, man muss ganz klar anerkennen, es wird Leute geben, die man überhaupt nicht erreicht durch solch einen Diskurs, durch solch eine Debatte. Wir müssen deshalb in der Schule ansetzen. Ich glaube, es braucht ein eigenes Schulfach als Labor der redaktionellen Gesellschaft, in dem Medienanalyse gelehrt wird, Medienpraxis betrieben wird. Was ein gutes Argument, was nicht? Wie funktioniert ein sinnvoller Streit? Was ist ein sinnloser Streit, bei dem es nur um Attack geht? Ein Schulfach, in dem man sich mit der Irrtumsanfälligkeit und der Manipulationsanfälligkeit des Menschen auseinandersetzt. Aber man wird dadurch ganz gewiss nicht alle erreichen. Und auch an den Hochschulen und Universitäten, also in meinem Bereich, sollte und könnte es aus meiner Sicht ein Studium Fundamentale geben, das schon in der Einführungsphase deutlich macht, wie zentral es heute ist, medienmündig zu sein. Denn wenn man die Studien liest, was wissen eigentlich Lehramtsstudenten und Studierende über Medien, dann kommen Ihnen die Tränen, liebe Frau Werner. Dann können wir hier gemeinsam weinen. Die wissen sehr, sehr wenig und denken, sich ein bisschen in sozialen Netzwerken bewegen, reicht schon zur politischen Information. Und hier wirklich anzusetzen, diesen Bildungsauftrag, der in der laufenden Medienrevolution liegt, den hat die Gesellschaft noch überhaupt nicht verstanden und die Politik schon gar nicht.
Also wenn ich es richtig verstehe, bräuchte man auch dafür erstmal kein Internet, sondern es geht um Basiswissen, um die Quellen.
Ja, das Faszinierende ist ja am Netz, das stürzt uns in eine Welt des Informationsreichtums. Wir haben gigantische Mengen von Informationen und müssen nun neu auswählen, sind mit Quellen unterschiedlichster Güte und Qualität konfrontiert. Und das Netz ist schon die Ursache für diese Bildungsinitiative und Bildungsoffensive, die ich fordere. Also das Netz hat ja ungeheure viele Vorteile, aber im Moment sind wir noch in der digitalen Pubertät und nutzen es auf eine unreife, oft hasserfüllte, aggressive Weise. Und wir müssen eigentlich lernen, dass Öffentlichkeit, verstanden als der Lebensraum einer liberalen Demokratie, dass Öffentlichkeit in diesem Sinne verstanden etwas Schützenswertes ist. So wie in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Umweltbewusstsein als Reaktion auf die Ausplünderung des Planeten entstanden ist, so sollte aus meiner Sicht heute so eine Art Öffentlichkeitsbewusstsein entstehen in Reaktion auf die publizistische Vermüllung unserer digitalen Außenwelt. Wir müssen eigentlich verstehen, dass wir Qualität im öffentlichen Raum brauchen, Quellen, denen wir vertrauen können. Eine Demokratie lebt davon, dass wir uns darüber verständigen können, was stimmt und was nicht.
Das können wir allerdings nur für unser Land sozusagen regeln oder fordern. Im World Wide Web sieht es da schwieriger aus.
Unbedingt. Und das ist ja auch Teil dieser ungeheuren Überhitzungsdynamik. Auf einmal kollidieren in der digitalen Sphäre die unterschiedlichsten Normen und Wertesysteme. Und in den USA wird Meinungsfreiheit und Redefreiheit anders verstanden. Und hält man es für nötig, Brustwarzenbilder sofort zu löschen, weil sie irgendwas Skandalöses ausstrahlen. Hingegen lässt man Holocaustleugner unter der Rubrik der Rede- und Meinungsfreiheit gewähren, was wir hier aus meiner Sicht zu Recht als skandalös empfinden. Und in dieser digitalen Sphäre, auch das ist eine Tiefenursache der großen Gereiztheit, kollidieren damit die unterschiedlichsten Welten, Wahrnehmungssysteme, die unterschiedlichsten Normen.
Sie haben, Bernhard Pörksen, schon den klassischen Journalismus angesprochen. Welchen Anteil hat denn der klassische Journalismus tatsächlich? Bei einer Tagung, bei der Sie auch zugegen waren, kürzlich hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Medien an ihre Sorgfaltspflicht erinnert und angemahnt, faktenreich und ausgewogen zu berichten, Mahnung an uns Journalisten, also sauber zu arbeiten. Sehen Sie das auch so? Fehlt es an sauberem Journalismus oder wird der nur nicht mehr so gehört oder weniger wahrgenommen?
Na, ich glaube, es spielt beides zusammen. Wir haben auf der einen Seite in Teilen der Gesellschaft, längst nicht in allen, so eine Akzeptanz- und Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus. Also Menschen, die Lügenpresse brüllen, Systemmedien rufen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder auch einzelne Qualitätsblätter verdächtigen, mit der Politik gemeinsame Sache zu machen, gleichsam unter einer Decke zu stecken. Das ist in diesem Land sind es etwa 20%, gar nicht so geringe Zahl der Menschen, die solchen Vorwürfen anhängen. Und dann gibt es gleichzeitig, und das spielt auch rein, eine Refinanzierungskrise des Qualitätsjournalismus. Also jenseits des gebührenfinanzierten Systems gibt es noch kein robustes Geschäftsmodell für das digitale Zeitalter. Und ganze Anzeigenmärkte sind in den letzten Jahren für Qualitätszeitungen weggebrochen, ins Netz abgewandert, werden von den Digitalgiganten bedient, also Google, Facebook und andere sind Gelddruckmaschinen, die wesentliche Teile des Werbegeldes angesaugt haben, wenn man so will. Und da fällt immer weniger für den klassischen und auch qualitätshaltigen Journalismus ab. Und guter Journalismus ist teuer. Und drittens, auch das gehört zu einem fairen Bild, gibt es natürlich auch immer wieder furchtbare und absolut unangemessene Grenzüberschreitungen im Journalismus. Sinnlose Skandalisierung, Meutenverhalten, das Hochjazzen von irgendwelchen Aufregern. Paradebeispiel für mich. Ich habe mich intensiv beschäftigt mit der Affäre rund um Christian Wolff. Und da gab es ganz im Ernst gesprochen 3 Journalisten der Financial Times Deutschland, eine Qualitätstageszeitung, die sich im Ernst mit der Frage beschäftigt haben, ob Christian Wolff, um Schülersprecher zu werden, eines Tages After-Eight-Plätzchen ausgegeben hat, um seine Mitschüler zu bestechen. Da haben 3 Journalisten dran recherchiert. Oh, nee. Das ist so lächerlich, dass man im Grunde genommen es gar nicht erwähnen möchte. Also Akzeptanzkrise auf der einen Seite, Refinanzierungskrise auf der anderen Seite, zum Teil eben auch Fehlleistungen und Versagen auf der dritten Seite. Und all dies ergibt dann ein gerechtes Bild. Warum haben manche Menschen das Gefühl, dass der Journalismus sie so nicht mehr repräsentiert.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Herr Pörksen, nachdem wir jetzt lange über das Internet gesprochen haben, kommen wir zu Ihnen selbst. Sie sind 1969 in Freiburg geboren und entstammen einem Elternhaus, in dem sicherlich Sprache schon immer eine große Rolle gespielt hat. Ihre Mutter ist Publizistin, ihr Vater ist Sprachwissenschaftler, war Professor an der Uni in Freiburg. Wie hat Sie das geprägt?
Also das hat mich natürlich irgendwie geprägt, wobei man selbst ja der Schlechteste ist, um diese Prägung irgendwie zu beschreiben. Ich würde sagen, geprägt hat mich die Freiheitlichkeit meiner Eltern, das Vertrauen der Eltern, sicher auch diese Art des Arbeitens. Aber ich muss sagen, ich war so lange zur großen Bedrücktheit meiner Umwelt ein totaler Schulversager, also bis zur 3. Klasse nicht lesen und nicht schreiben. Und noch in der 11. hat der Lehrer an der Schule, an der ich damals war, zu mir gesagt, so eine freie Schule, also man wurde da immer durchgeschleift, man konnte also nicht sitzen bleiben. Das mit dem Abitur ist keine gute Idee, Herr Pörksen, das reicht einfach nicht. Und hat versucht, mich da gewissermaßen abzudrängen in Richtung eines anderen Abschlusses. Es ist ihm zum Glück, und da verdanke ich auch meinem Elternhaus einiges, nicht gelungen. Sonst könnte ich nichts von dem tun, was ich heute tue.
Sie haben dann Germanistik, Journalistik und Biologie in Hamburg studiert, waren in den USA zu Forschungen, haben als Journalist gearbeitet und sind dann doch in die Wissenschaft gegangen, haben promoviert und habilitiert. Warum die Wissenschaft und doch nicht die journalistische Praxis?
Es gibt in der Tat ein Schlüsselerlebnis. Ich habe nach meinem Studium, ich habe so immer hin und her geschwankt. Während des Studiums und vor dem Studium habe ich als Journalist angefangen zu arbeiten. Das war lange mein Traumberuf. Und dann machte ich so ein Volontariat bei einer Zeitung, die es längst nicht mehr gibt, am Mittelweg in Hamburg in einer wunderbaren weißen Villa saßen wir da. Und der Chefredakteur kam da rein, dröhnend und laut, und sagte, ja, hier ist das neue Buch von Niklas Luhmann, diesem Starsoziologen. Pörksen, machen Sie da mal was zu. Und ich habe dann dieses Buch gelesen und 3 Tage lang mich damit beschäftigt und kein Wort verstanden. Und der Chefredakteur tobte da gewissermaßen zumindest gefühlt von meiner Tür und sagte, wann bringen Sie das Interview? Können Sie es diese oder nächste Woche machen? Und da wurde mir klar, Journalismus hat auch was total Unverschämtes. Also man liest, ich las dieses Buch und ich war sicher, obwohl ich es nicht verstand, hier schreibt ein Genie, nämlich Niklas Luhmann, der große Soziologe. Also ich hatte den totalen Genieverdacht bei gleichzeitiger Unfähigkeit zu durchdringen, worum es eigentlich geht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt bist du in einem Beruf gelandet, das dich zwingt, ein Genie so in einer Großkotzigkeit bei gleichzeitigem Nichtverstehen zu interviewen. Und habe mich dann tatsächlich mit einer Bauchentzündung oder irgend so etwas Komischem aufs Krankenlager gelegt und das Interview musste jemand anders machen. Und danach war mir klar, nachdem also dieses Interview gelaufen war, Journalismus ist nichts für dich. Du solltest versuchen, so jemand wie Niklas Luhmann ernsthaft zu verstehen, und habe dann mit, kurios genug, 1,5 Jahre später mit einem Kollegen, also habe mich mit diesen Theorien beschäftigt, mit einem Kollegen von Niklas Luhmann, Heinz von Förster, den er sehr mochte und sehr verehrte, einen österreichischen Kybernetiker, der in den USA lebte und lehrte, mit dem habe ich dann mein erstes kleines Buch geschrieben. Und danach dachte ich, wenn Wissenschaft, das war ein sehr heiterer Philosoph, Heinz von Förster, schon den Buchtitel, den er gefunden hat, der war irgendwie lustig, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, so hat er unser Buch genannt. Und ich dachte, wenn Wissenschaft so ist, so heiter, so lustig und in gewissem Sinne so optimistisch und so intelligent, dann will ich das auch machen. Ich war dann vielleicht nicht ganz ausreichend vorbereitet, dass es nicht immer heiter, lustig und intelligent ist, aber darauf kommen wir vielleicht noch.
Ja. Seit 2008 sind Sie in Tübingen, also zurück im Südwesten sozusagen. Mhm. Was gefällt Ihnen hier an Tübingen?
Eine fantastische Universität, das kann ich sagen, weil ich sozusagen ja auch andere Universitätserfahrungen gemacht habe. Eine Universität, und das meine ich jetzt nicht sozusagen als Werbelautsprecher dieser Institution, die ihren Professorinnen und Professoren vertraut und sie machen lässt. Ich zum Beispiel schreibe vor allem Bücher, andere machen Drittmittelprojekte, wieder andere sind auch zivilgesellschaftlich sehr viel stärker unterwegs. Und diese unterschiedlichen Rollen, es gibt ja einen unheimlichen Vereinseitigungsdruck in der Wissenschaft im Moment. Diese unterschiedlichen Rollen zu feiern und zu akzeptieren, überhaupt Vielfalt zu feiern und zu akzeptieren. Ich würde sagen, das ist der große Vorzug der Tübinger Universität. Mit der Stadt fremdle ich manchmal. Sie ist mir manchmal ein bisschen zu klein, zu idyllisch, zu schön. Ich sage gelegentlich, ich hoffe, Sie schneiden das nachher raus, Tübingen ist die größte nicht überdachte Waldorfschule der Welt.
Ja, das hab ich schon mal gelesen, dass Sie das gesagt haben. Weil es hier so idyllisch ist, weil man hier überall was lernen kann oder weil man so respektvoll miteinander umgeht und seinen Namen tanzt?
Ja, also das habe ich noch nicht beobachtet, aber ich hielt es für möglich, dass bei Mondschein, wenn ernsthafte Wissenschaftler längst schlafen, auch auf dem Marktplatz der Name getanzt wird. Das hielt ich für möglich.
Die Tübinger mögen uns jetzt verzeihen. Würden Sie sagen, dass Sie dem Südwesten besonders verbunden sind oder könnten Sie überall leben?
Na, es gibt schon so ein Gefühl eines Vertrautseins und natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit solcher Städte wie Freiburg und Tübingen, also sozusagen sehr stark universitätsgeprägt. Aber in der Tendenz kann man heute, und das ist ja ein Positivum der digitalen Zeit, sein Notebook in der Hand überall leben und nachdenken und schreiben. Und das ist ja das Wesentliche, was ich tue, und auch lehren natürlich.
Sie lehren an der Uni, haben unzählige Bücher verfasst, schreiben Kommentare und Essays in Zeitungen und Zeitschriften. Sie sind regelmäßiger Gesprächsgast bei SWR 2 am Samstagnachmittag mit dem Wort der Woche. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten, Herr Pörksen? Gibt es einen Offline-Zustand? Gar Hobbys?
Ja, doch, das gibt Hobbys. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich lese unheimlich gerne Biografien, dann wirkt es schon wieder so peinlich und streberhaft, als würde man doch immer arbeiten. Aber auch das Nichtstun, das Schlendern, das sozusagen Zeit vertrödeln, das sind, würde ich sagen, die sind vielleicht keine Hobbys, aber ich mache sehr viel Sport, genieße das sehr, durch den Wald zu rennen und da richtig an die Grenze zu gehen. Wissenschaftler leben ja oft in dem Bewusstsein, dass eigentlich der Körper so etwas ist wie eine Art Transportmechanismus für den Kopf. Und dieser Auffassung bin ich nicht. Ich glaube, der Körper hat auch sein eigenes Recht und seine eigene, wenn Sie so wollen, Stimme.
Die intensive Beschäftigung mit dem Internet, hat sich Ihr eigenes Netzverhalten geändert? Also sind Sie vielleicht in Sachen vorsichtiger geworden, was weiß ich, Fotos verschicken, oder machen Sie alles nach wie vor, wie Sie als unbedarfterer Mensch gemacht haben?
Nein, ich würde schon sagen, dass es eine Art Grundvorsicht gibt, und ich bin eher als stiller Beobachter in den sozialen Netzwerken unterwegs, auch weil mir in manchem die Zeit fehlt und ich dann auch denke, dass es so eine ganz gute Mischung ist, so eine Mischung aus Distanz und dann wieder Nähe, wo man dann sehr genau hinschaut. Und ich selbst denke darüber nach, ob ich nicht in der Nachfolge dieses Buches über die große Gereiztheit ein kleines Buch schreiben sollte. Medienmündigkeit für jedermann, jetzt nicht als gesellschaftliche Vision, sondern als Postulat des Individuums. Und mir persönlich hilft es, mehr Informationsaufnahme als Nahrungskonsum, als Nahrungsaufnahme vorzustellen. Das ist für mich eine tragende, eine leitende Metapher. Woher kommt die Nahrung, die ich aufnehme? Aus welchen Quellen? Wie verarbeite ich sie? Wie viel Zeit gebe ich mir zu ihrer Verarbeitung? Wann muss ich etwas daraus gewissermaßen produziert haben? Wie verwandle ich Nektar in Honig? All das sind sozusagen Folgewirkungen dieser Metapher, Informationskonsum als Nahrungsaufnahme zu verstehen, die mir helfen, eigene Strategien zu entwickeln.
Sie sind, das haben wir vorhin schon gesagt, seit 2008 Medienwissenschaftler an der Uni in Tübingen. Im selben Jahr sind Sie dann von der Zeitschrift Unicum zum Professor des Jahres gekürt worden. Was macht für Sie eine gute Lehre aus? Also wie arbeiten Sie mit Ihren Studierenden?
Also die gute Lehre ist aus meiner Sicht eine möglichst erhellende Kombination aus Erfahrung auf der einen Seite und Erkenntnis. In der Regel tun wir vielleicht auch an den Universitäten zu sehr so, als sei die eigene Aktivität gewissermaßen reine Kopfgeburt. Ich denke, dass die Erfahrung und die Erkenntnis zusammenkommen müssen. Und die Studierenden, die mich damals gewählt haben für diesen Preis, mit denen habe ich Bücher geschrieben. Also ich habe Geld eingeworben, gesagt, wir schreiben jetzt ein Buch über die Castinggesellschaft, über die gehetzte Politik, über die Veränderung des Journalismus, über Skandale, was auch immer. Und dann habe ich ihnen Interviewtermine gemacht bei Politikerinnen und Politikern und habe diese Termine eingestiehlt und gesagt, ich habe jetzt dieses Geld eingeworben, ich hafte für dieses Geld und Sie müssen jetzt liefern. Sie haben jetzt ein paar Wochen oder Monate Zeit, ein solches Interview mit Herrn Schäuble, mit Frau von der Leyen, mit Andrea Nahles oder wem auch immer, Frank Schirmacher und wen wir alles interviewt haben, vorzubereiten, und dann bringen Sie was Gutes zurück. Denn wir brauchen etwas Gutes und gibt einen Verlagsvertrag. Und das Interessante ist für mich, diese Leute haben auf einmal die Semesterferien durchgearbeitet. Sie haben in einer Intensität sich auf dieses Projekt eingelassen, weil ihnen der andere, das Gegenüber, in dem Fall ich, vertraut hat und weil es wirklich um was ging. Und diese Mischung aus Erfahrung und Erkenntnis, 5 Bücher sind auf diese Weise mit Studierenden entstanden, die halte ich eigentlich für das optimale Setting. Und meine Kollegen machen das in ganz anderer Weise. Eine Kollegin von mir hat eine Oper aufgeführt mit Studierenden der Medienwissenschaft. Wieder eine andere hat ein großes Filmprojekt gemacht. Wieder ein anderer hat eine Tagung veranstaltet über neue Werbung. Wieder ein anderer macht ein Kinofestival, die Tübinale mit Studierenden. Filme stammen von den Studierenden selbst. Also diese Mischung, das ist so, würde ich sagen, so ein Kern der Tübinger Medienwissenschaft, der Tübinger Formel, so wie wir sie hier verstehen. Verbindung von Theorie und Praxis und in verschiedenen Köpfen denken lernen.
Da heißt es immer, dass nach dem Bologna-Prozess und der größeren Verschulung der einzelnen Fächer gar keine Zeit mehr ist, was für links und rechts. Und Sie erzählen gerade davon, dass das sehr wohl möglich ist. Ich gehe davon aus, dass Sie diese ganzen Dinge, die Sie in dem Buch fordern, natürlich auch mit Ihren Studierenden besprechen und ja, diskutiert haben und sozusagen denen auch so ein bisschen mit auf den Weg geben.
Ja, und auch so, dass ich selbst von den Studierenden lerne. Also bevor ich ein Buch schreibe, sammle ich in der Regel 2-3 Jahre und dann setze ich mich ein halbes Jahr hin und schreibe. Und diese 2-3 Jahre, die finden natürlich im Resonanzraum der Universität statt. Ich mache dann Seminare zu diesen Themen und Studierende tragen Fallgeschichten vor und wir diskutieren die und wir analysieren die und ich profitiere in einer ganz großen Unmittelbarkeit von den Anregungen, die sich dann aus diesem Seminar heraus ergeben.
Ich wollte Sie auch fragen, weil Sie ja auch kein Digital Native sind, ja, wie Sie sich da technisch fit halten einfach und ob Sie da auch im Austausch mit Ihren Studierenden sind.
Ja, ich bin da im Austausch und lasse mich natürlich darauf aufmerksam machen, wenn jetzt Instagram besonders wichtig ist oder Snapchat oder irgendein Forum, von dem ich noch nie gehört habe. Aber ich persönlich bin eigentlich der Auffassung, dass die technische Kompetenz systematisch überschätzt wird und die Urteilskompetenz systematisch unterschätzt wird. Also ich glaube, man braucht die Kategorien und man braucht die richtige Mischung aus Nähe und Distanz, um dann etwas zu sagen. Mir imponieren die Social Media Gurus, die immer das Neue ausrufen und die neue Welt und die neue Epoche, die neue Ära besingen, die imponieren mir überhaupt nicht. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis als Student, da habe ich dem Medienkritiker Neil Postman, der damals wütende Bücher über das Fernsehen schrieb, besucht. Und er hat sich bei mir beschwert, weil ich ihm ein Fax geschickt hat. Schon dieses Fax war ihm also irgendwie zu laut, zu schnell, zu aufdringlich und zu penetrant. Ich kam dann hoch in einem Hochhaus in New York als kleiner, eingeschüchterter Student. Und da saß er und schrieb auf seinem linierten Block, einem gelben Block mit einem schwarzen Filzstift an einem Buch herum. Und diese Langsamkeit und Bedächtigkeit eines Menschen, der aus meiner Sicht die moderne Medienwelt, der hat Trump prophezeit, und zwar wirklich. Der hat über den Typus des Politikers geredet, den man über die Frisur definieren kann. Und zwar wörtlich in einem Buch aus den 80er Jahren. Der hat den Typus Trump prophezeit, der die Medienwelt so verstanden hat wie noch nie und gleichzeitig so eine Distanz gelebt hat. Das hat mich irgendwie fasziniert und ich suche nach dem richtigen Mischungsverhältnis aus Nähe und Distanz. Und glaube, wenn ich mich jetzt total als Techie und als Nerd verhalten würde, würde ich schlechtere oder vielleicht noch schlechtere Bücher schreiben.
Sie haben gemeinsam mit 75 anderen Initiatoren und Unterstützern 2016 eine Charta der digitalen Grundrechte für die Europäische Union ausgearbeitet mit 18 Artikeln, die Sie dann im vergangenen Jahr nochmal überarbeitet haben und die der EU als Diskussionsgrundlage dienen soll. Wie ist da der Stand der Dinge mit dieser Charta?
Nun, diese Charta wird weiter diskutiert und ich glaube, der Anlass, der diese Charta motiviert hat, ist wichtiger denn je. Wie können wir in einem Moment, in dem der öffentliche Diskurs verwildert und zum Teil verpöbelt, wie können wir in einem Moment, in dem der öffentliche Raum vermachtet wird und von Digitalgiganten neu strukturiert wird, wie können wir da als mündige Bürgerinnen und Bürger die Stimme erheben? Wie können wir einklagen und sichtbar machen, dass Öffentlichkeit kein Privatbesitz ist, in den Händen weniger? Wie können wir für mehr Autonomie und mehr Bildung streiten? Also der Stand der Dinge ist so, die Charta wird nach wie vor diskutiert. Ein paar sehr liebenswerte Kollegen aus unserem Kreis schreiben gerade in diesen Tagen einen Artikel für die New York Times, um die Auseinandersetzung nochmal auch in einem anderen Kreis zu führen. Es gibt eine kleine Gruppe, die in Silicon Valley reist. Es gibt andere, die das Anliegen der Charta vertreten in Vorträgen, so wie ich zum Beispiel oder auf Symposien oder in den unterschiedlichsten politischen Gremien. Also Das ist der Stand der Dinge.
Mhm. Kritik haben Sie und Ihre anderen Initiatoren einstecken müssen. Ja. Die Charta sei fast ausschließlich von Deutschen geschrieben worden. Außerdem seien die Artikel ein Wunschzettel, ich zitiere, gegen Hass, Datenmissbrauch und Diskriminierung im Internet. Was entgegnen Sie solchen Kritiken?
Ja, die haben natürlich recht. Das ist ein Wunschzettel. Idealisten formulieren immer Wunschzettel. Und unsere Welt braucht aus meiner Sicht ein Mehr an Wertebewusstsein. Aber diese Werte doch bitte nicht im Sinne der Kanzelpredigt, im Sinne der Verkündigung, im Sinne des Fertigrezepts. Das wäre ein großes Missverständnis, sondern als Anstoß zu einem Diskurs. Wenn diese Charta einen Sinn hat, dann setzt sie die Notwendigkeit einer Wertedebatte. Und diese Wertedebatte müssen wir führen mit offenem Ausgang. Diese Leute, die da zusammenkamen in dem Kreis und die sich monatelang getroffen haben, die haben einen Anstoß gegeben, um einen Anstoß zu erzeugen. Mehr nicht. Alles andere wäre latent größenwahnsinnig.
Sie würden aber Bernhard Pörksen nicht gerne das Rad zurückdrehen in einer Zeit ohne Internet.
Nein.
Also bei allem Negativen sehen Sie den Nutzen des Internets für höherwertig.
Unbedingt, ja. Ich persönlich bin so etwas wie ein gelegentlich äußerst pessimistischer Optimist. Irgend so eine Misch- oder Hybridfigur. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, ich profitiere an jedem einzelnen Tag als Wissenschaftler vom Geschenk des Informationsreichtums, den mir das Netz macht. Und profitiere von den Möglichkeiten der blitzschnellen Kommunikation, der raschen Interaktion, der kostengünstigen Informationen. All das ermöglicht das Netz. Es ist ein fantastisches, plastisches Medium. Aber wir stecken in der digitalen Pubertät und müssen dieses Medium auf eine optimale Weise nutzen, lernen. Ich würde sagen, und das ist sozusagen meine Hoffnung, wir sind in einer Übergangsphase der Medienentwicklung. Wir können uns aus dieser digitalen Pubertät herausbewegen, aber dazu brauchen wir Bildung, Bildung, Bildung. Und das Erschreckende ist zu sehen, dass dieser Bildungsauftrag, der in der gegenwärtig laufenden Medienrevolution liegt, noch nicht verstanden ist.
Sehen Sie Gesellschaften, die da weiter sind als wir, oder steckt die Weltgesellschaft in der Pubertät?
Ich sehe einzelne Milieus, die weiter sind. Ich bin begeisterter Anhänger der Konferenzserie Republika, die jedes Jahr mit Tausenden von Menschen in Berlin stattfindet. Ich versuche jedes Jahr dort zu sein und auch einen kleinen Vortrag beizutragen. Aber wir haben in der Weltgesellschaft, Gesamtgesellschaft oder global betrachtet, wenn man so will, so eine Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Auch natürlich Länder, die die totale Überwachung zur Staatsdoktrin erhoben haben. Denken Sie an ein Land wie China. Wir haben dann sozusagen eine Welt wie in den USA, in der unter der Rubrik der Meinungsfreiheit auch sehr, sehr viel mehr Hass möglich ist als in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt. Und wir haben so eine Phase des Übergangs und des Suchens in Deutschland. Hier hat man aus meiner Sicht einfach noch nicht verstanden, was zu tun wäre, nämlich in ganz anderer Weise und Deutlichkeit in Bildung zu investieren. Schön, dass alle jetzt irgendwie ein paar Tablets bekommen sollen, die irgendwo zur Schule gehen. Falsch aber zu glauben, dass damit irgendwas gelöst ist.
Wo sehen Sie Deutschland im europäischen Standard? Sind wir da, weil eben ja doch so eine Debatte in Teilen zumindest zu beginnen scheint, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, dann doch schon ein Schrittchen weiter? Oder gibt es in Europa doch auch Länder, die da weiter sind als wir?
Mein Eindruck ist, dass es andere Länder gibt, die weiter sind. Und in der Tat, ich glaube, wir leben in diesem Moment der gesellschaftlichen Entwicklung auch die ungeheuren Probleme, die ein föderalistisch zersplittertes Bildungssystem macht. Also wenn man heute ein Bildungskonzept entwickelt und das wirklich sinnvoll ist, dann können Sie das schlicht und einfach nicht durchsetzen. Und dann kommt so ein Gemurkse und Gewese heraus wie der Digitalpakt, wo man Geld in die Schulen pumpt, aber nicht klar ist, zu welchem Zweck eigentlich. Und jede Schule mehr oder weniger auf Eigeninitiative nach ihren eigenen Konzepten vorgeht. Das ist in der gegenwärtigen Situation schlicht und einfach falsch und fatal. Wir haben eine gigantische Menge an Desinformation, eine neue Macht der Propaganda, eine neue Macht der Lüge. Und hier gilt es, junge Menschen vorzubereiten. Und Ältere, by the way, auch.
Zum Schluss will ich aus aktuellem Anlass die Gelegenheit nutzen, Ihre Einschätzung einer ganz anderen Sache zu erfragen. Herr Pörksen, morgen bekommt der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in Frankfurt verliehen. Diesmal also kein Mann der Worte, sondern ein Mann der Bilder, auf die es ja im Netz auch so oft ankommt. In Ihren Augen eine gute Wahl?
Ganz unbedingt. Ich bin ein großer Liebhaber und Bewunderer seiner fotografischen Kunst. Vor allem ist er eine Kunst der Bilder und des Visuellen, die etwas erreicht hat, was nur wenige erreichen können. Er hat über das Bild die Schönheit und gleichzeitig Verletzlichkeit und Gebrechlichkeit der Erde erlebbar gemacht und auch der menschlichen Existenz. Und er hat auf diese Weise, über diesen Umweg des Visuellen, wenn man so will, uns in anderer Weise empathiefähig werden lassen. Und insofern würde ich sagen, unbedingt eine gute Wahl für den Friedenspreis.
Professor Bernhard Pörksen, haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.